Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Ja, eigentlich komme ich mir so ein bisschen komisch vor, denn ich begrüße heute wieder, und zwar zur 457. Lange habe ich das nicht mehr gemacht und ich merke aber so, wenn ich jetzt so rede, dass es gar nicht so schwer ist. Ich begrüße also alle, die uns hören, und zwar direkt, nachdem die Sendung freigegeben wurde oder sie später aus dem Archiv holen. Und ich bin froh, dass ich wieder dabei bin und dass die Zuschauer auch ab und zu mal nach mir gefragt haben. Also, ich habe heute Folgendes erlebt. Ich habe einen Brief bekommen und dieser Brief...
Ich wollte gern auch erstmal...
Habe ich doch vergessen. Siehste?
Ja. Ja. So, also, dann begrüße ich von meiner Seite auch alle ganz herzlich, die hier zuhören, dabei sind. Alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer und die ganzen uralten Freunde, die sich ab und zu mal wieder melden und sagen, wir haben schon vor 20 Jahren schon im WDR Computer Club geguckt und gesehen und so weiter. In der letzten Zeit sind viele, sagen wir mal, Danksagungen, auch wenn dieses Wort anderweitig gebraucht wird in unserer Sprache, gekommen. Ich finde das eigentlich sehr schön. Und mit dabei ist heute auch ein Beitrag von Heinz Schmitz, der kommt ein bisschen später. Der hat einen steifen Nacken oder irgend sowas. Wir wollen mal hören. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu Wolfgang Back, der erzählen wollte, was ihm passiert ist.
Ja, also ich habe jetzt mehrmals Probleme gehabt mit den Inkassobüros. Die meisten habe ich abgewehrt. Und die sind dann leer ausgegangen, weil der Schaden, den ich da hatte, über Mahnungen, die dann viel zu teuer abgerechnet wurden, da wurde 1,39 an Prozenten genommen. Und diese 1,39 an Prozenten, das ist für die, laut Gerichtsurteil, den Juristen vorbehalten. Und das ist keine schwere Arbeit, eine Mahnung zu schicken. Also insofern sind da nur maximal 0,3 als Faktor. Und wir haben ja auch gehört in der letzten Zeit, dass die Mahnungen nur noch 2,50 kosten dürfen.
Maximal. Ganz genau. Es sei denn, man weist den erhöhten Aufwand nach.
Ja. Der erhöhte Aufwand bestand darin, dass ich mit meinem kleinen Smart in einem kleinen Ecklein seit 2 Jahren immer parke und parke und parke und nichts davon mitgekriegt. Ja, in einem Einkaufszentrum, das ist das Goldsteinforum in Köln-Baiental. Und das sind ein paar Geschäfte und so weiter und so weiter. Das sind Parkplätze. Und ich parkte dort und hatte immer so einen kleinen Platz, wo kein anderes Auto hinkam. Und da wurde ich jetzt plötzlich, kam einer und sagt, sie dürfen das nicht, die haben auch keine Parkscheibe da drin und so weiter und so weiter. Aber es geht nochmal. Es geht nochmal so ab. Das nächste Mal, wenn Sie keine Parkscheibe drin haben, dann werden Sie das irgendwo bezahlen müssen. Und ich habe dann mal nachgeguckt, da war jetzt plötzlich ein Schild da, dass das Parkscheibe und so und so und so und so und so weiter. Dann habe ich immer wieder die Parkscheibe rausgeholt, wenn ich öfter da war. Jetzt kriege ich vom 11. Dezember plötzlich eine Rechnung über 30 Euro Umsatz und aus den 30 Euro werden dann nachher 52,67 Euro. Ich weiß noch genau, es waren 5 oder 10 Minuten, dass ich dort parkte. Und wenn ich das bei unseren öffentlichen Parkautomaten mache, ja, was sind 10 Minuten? Na, lass es vielleicht 1 Euro sein, die ich dann bezahlen muss dafür. Aber doch keine 50,67 Euro. Ich werde dieses Zentrum wahrscheinlich auch nicht mehr betreten, wenn das so massiv dort diese Institute einsetzt, die da Knollen machen. Also und dann, was macht man da jetzt? Muss man jetzt Jura studieren, um da rauszukommen, um die 2,50 haben zu wollen? Oder was macht man da?
Ich würde das einfach aussitzen. Ich meine, so eine Schreiben ist ja erstmal einfach nur null und nichtig. Wenn man genügend Arsch in der Hose hat und sagt, ihr könnt mich mal kreuzweise und weiß, dass man im Recht ist, dann kann man die Sache einfach vergessen. Und ja, irgendwann kommt ja dann vielleicht.
Das mache ich ja noch bei 1 oder 2. Die lasse ich einfach laufen. Die lasse ich laufen, ja. wo man mir ein Abonnement geschickt hat, was ich gar nicht bestellt habe.
Ja. Aber irgendwann kommt dann vielleicht mal ein Mahnbescheid, wenn die sich wirklich im Recht fühlen. Dem widerspricht man dem Grunde und der Höhe nach. Und damit ist die Sache erledigt. Es sei denn, die Gegner würde dann Klage erheben. So, und dann muss er natürlich vor Gericht beweisen, welcher Schaden ihm entstanden ist, dass du da gewesen bist, wie lange du da geparkt hast, ob die Schilder, wann die aufgestellt worden sind, ob die gut sichtbar waren oder ob die versteckt waren und so weiter und so weiter. Also ich würde mir da keine großartigen Gedanken machen.
Wenn ich du nehme meinst, an, du dass auch meine Frau saß im Auto, die hat das gehört, wie der sagt, dass das nächste Mal gibt's was. Ja.
Mhm. Was hätte ich schon als Drohung
aufgefasst? Die kann das also bezeugen und so weiter. Und es gab dann von mir nichts nächstes Mal. Da habe ich immer die Parkscheibe drin gehabt. Also ich weiß nicht, wo ich da falsch geparkt haben soll. Das verstehe ich nicht. Also okay, ja. Also ich glaube, man kann doch weitergeben, dass dieses blinde Vertrauen in die Inkasso-Geschäfte, das muss sich ändern. Das kann nicht sein, dass da irgendjemand so viel da abzockt und Zinsen nimmt, die aus der Luft gegriffen sind und so weiter und so weiter. Und dann nachher vor Gericht immer wieder runterfällt. Das ist doch auch nicht die Art, wie man unsere Gerichte benutzen soll.
Ja, aber das ist die dummdreiste Art und Weise, in der Hoffnung, dass die Leute Angst haben und nachgeben.
Ja.
Okay. Ich habe es ja auch gehabt, dass der DRC unberechtigte Forderungen von mir eintreiben lassen wollte über die Kreditreform. So, ich habe einfach gedacht, ihr könnt mich mal sowas von kreuzweise und habe alle 10 Schreiben ignoriert und danach war plötzlich irgendwann nichts mehr. Wenn das verjährte Forderungen oder unberechtigte Forderungen sind, ist mir das ziemlich egal.
Ja, aber das steht ja hier dabei. Parkplatz, Goldsteinforum, ebenerdig, Goldsteinstraße, Gebrauchsüberlassung von Kfz-Stellfläche vom 11.12.2014, 11:55 Uhr, Verstoß gegen allgemeine Einstellbedingungen. Und da steht dann noch irgendwo da, dass das nichts zu tun hat mit der behördlichen Sache, sondern dass sie auch andere Preise haben fürs Parken.
Na ja, gut. Aber was sind denn allgemeine Einstellbedingungen? Die müssen ja irgendwo aushängen. Man kann sich ja nicht auf Bedingungen berufen, die dir vorher nicht bekannt gemacht
wurden. Ja, da muss ich nochmal genau da auf dem Goldstein. Also, du siehst sie nicht sofort, du siehst sie nicht großartig. Vielleicht steht es irgendwo an irgendeiner Ecke. Ich werde das nochmal prüfen. Naja, also ich will das auch nicht so hoch ansetzen. Ich habe nur keine Lust, 50,67 € für 5 Minuten Parken zu bezahlen. Und wenn die juristisch so gut sind, die Inkassos und so weiter, dann werde ich mich wenden an die Geschäfte und werde sagen, was passiert und dass die Geschäfte dadurch Verluste kriegen, weil keiner mehr kommt.
Ja. Ja, es ist einfach nur eine Abzocke. Mehr ist das nicht. Man versucht hier irgendwie irgendwo Geld zu machen. Sicherlich ist es auf solchen Parkplätzen nicht schön, wenn die durch Dauerparker blockiert werden und die Geschäftsinhaber dadurch zu wenig Parkfläche für ihre Kunden haben. Das ist schon richtig. Sowas. Dann da stand ja übrigens bei dem, was du vorgelesen hast, gar nicht drauf, von wann bis wann du da den Verstoß begangen haben solltest.
11:55 Uhr.
Ja, gut, also 0 Sekunden, 0 Minuten, 0 Stunden, 0 Tage und dafür das Geld. Ja. Man findet sicher Lücken.
Mal gucken,
Weil du das gerade gesagt hast, sollten wir nochmal betonen. Ich bekomme ja auch ab und zu mal Mahnungen, in der Regel ungerechtfertigte. Es sei denn, ich hätte mal was vergessen, kann ja passieren. Wenn aber da drauf steht, 5 € Mahngebühr oder 12 oder sogar noch mehr, das kann man ruhig vergessen. Die Gerichte haben mehrfach und wiederholt ganz klar herausgestellt, eine Mahngebühr von 2,50 €, die ist gerechtfertigt. Es sei denn, es wird ein höherer Aufwand im Einzelnen nachgewiesen. Also, da muss dann wirklich drinstehen, was kostet der Briefumschlag, was kostet Papier, was kostet es, den Computer das zu schreiben, was kostet das Porto, was kostet derjenige, der die Briefmarke geleckt hat oder sonst was. Das müsste man im Einzelnen dann wirklich aufführen. Also man soll sich dann nicht ins Boxhorn jagen lassen. 2,50 bei einer gerechtfertigten Mahnung ist okay. Alles andere geht nicht.
Ja gut, ich habe ja zum Glück einen Schwager, der sich damit auskennt.
Der muss der lebt wieder von dir, oder?
Nee, der lebt nicht von mir, aber der muss so ab und zu mal ran und der hat also, der weiß zumindest, dass ein 1,39 Geschäftsgebühr von einem Inkassobüro nicht gerichtlich anerkannt wird. Mhm. Dafür braucht man zweimal Juristen und das sind normalerweise keine Juristen. Die brauchen ein doppeltes Staatsexamen.
Ja.
Und die gehen aber mit diesen Dingern raus, mit diesen 1,39.
Ja.
Ja. Naja, gut.
Lass uns mal über Microsoft reden.
Nee, ich hab noch was Schönes am Anfang jetzt vielleicht gerade zu sagen. Mir ist es gelungen, meinen Computer wieder rechtmäßig zur Arbeit zu zwingen. Du kennst das, ich habe mit dir mehrmals darüber gesprochen, dass ich da so ein blödes Ding habe an meinem Schreibtisch, da sind zwei Telefone, da ist die Homematic-Zentrale, da ist eine Fernbedienung für die Homematic, das sind alles Störenfriede, das sind alles Funkapparaturen. Und ich hatte dann hier oftmals wetterbedingt verschiedene Situationen, dass da bei mir auf dem Desktop die einzelnen Icons angeklickt wurden und so weiter. Teilweise hat er mir sogar Programme gelöscht, weil da so viele Zufälle da waren. Der ganze Desktop war am Arbeiten. Da war dauernd ging tschuk, 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 tschuk. Oftmals kam auch ein Bing und Bung und Bang. Und ich habe den Computer rumgeschoben, von links nach rechts, von rechts nach links. Ich habe ihn rausgenommen ins Wohnzimmer, habe ihn im Wohnzimmer aufgestellt, einwandfrei. Also, das muss mein Arbeitsplatz gewesen sein, der sowas gemacht hat. Es war allerdings dann auch kein Systemfehler oder ein Interrupt-Problem im Computer, sondern ich habe dann, nachdem ich alles untersucht hatte, und übrigens auch mit so einem Kasten, den ich selbst gelötet habe, von Francis, kennst du auch, dieser EMV-Aufspürer.
Ja.
Den habe ich mir auch mal zusammengelötet. Haben wir den schon gebracht in der Sendung?
Ja.
Ja, gut, okay. Ja. Und damit bin ich da rumgegangen und bei mir hat es nur gepiepst. Hier. Überall hat es gepiepst. Naja, gut, okay. Und dann habe ich gesehen, dass da an meinem, ich habe so eine Zweiersteckdose mit Verbindung zu unten drunter, wo ich einen Anschluss habe. Und die Zweiersteckdose hat einen USB-Teil drin. Dieses USB-Teil hat eine Fremdspannung. Und ich habe dahinter noch einen USB-Hub gesetzt, weil ich sehr viele USB-Apparate habe. Diesen USB-Hub auch mit Spannung versorgt und so weiter und so weiter. Da guckte da ein Stecker raus aus dem USB-Port. Und da war ein kleines Kabel dran. Das kleine Kabel hatte ich zusammengerollt und hatte da so ein Draht da drumherum. Es sah ganz gut aus. Und guckte da raus aus dem USB-Hub wie eine kleine Antenne. Und da habe ich gedacht, was ist das eigentlich? Was habe ich da eigentlich da drin? Habe das rausgezogen und bumm, war mein Computer wie neu. Wie neu. Gibt es sowas öfter?
Ja, ich kenne solche Sachen auch. Störungen sind was ganz, ganz Feines. Und wenn man irgendwo offene, nicht abgeschlossene Leitungen hat oder Drähte, die arbeiten nun mal als Antenne. Und da die Rechner ja mit Rechtecksignalen arbeiten, die einen hohen Oberwellengehalt haben, wird eben dann, je nachdem, welche Resonanzfrequenz das Gesamtsystem hat, bestimmte Frequenzen deutlich stärker abgestrahlt als andere und da hat man eben diese Störungen da. Selbst im Radio hat man solche Störungen. Ich habe also ähnliche Fälle letztens wieder gehabt, unerklärliche Störungen, die von einem Modulator kamen, der mir 4 Videosignale aufs Netzwerk gebracht hat, der macht auch plötzlich Breitbandstörung. Also leider gibt es viel zu viele Geräte, die viel zu viel Störung machen. Man sollte so wenig wie möglich anschließen.
Ja, ja. Das nächste war, dass mein Fernsehgerät im Wohnzimmer DVB-T hat und so weiter und da immer die Antenne so ein bisschen gestört war. Und seitdem ich das rausgezogen habe, ist das auch in Ordnung.
Ja.
Also es muss ein ganz böser Typ gewesen sein, da der in dem Hub drin steckte.
Ja. Ja, ja.
Naja.
Gut, jetzt mache ich einen neuen Versuch. Windows 10 ist ja 10. von Microsoft angekündigt worden. Der große Sprung von 8 auf 10, warum auch immer. Denn es gab ja auch Windows
8.1 von 8.1.
Ja, 8.1, gut, von mir aus. Aber
ohne die dennoch, 9 dabei.
Ja, man hat vielleicht das 95 und so ähnliche Sachen bewusst übersprungen. Ja. Wer weiß. Auf jeden Fall hat Microsoft sich in die Karten blicken lassen und mal gezeigt, wie es sich das denn nun so vorstellt. Und da ist man also generell von dem alten Konzept dieses Kachelofens weggegangen, den 8, die 8er Version hatte. Die kann man zwar noch aufrufen, wenn man es denn will, aber normalerweise ist es eben wieder so, wie es mal früher war. Das Startmenü ist auch wieder da. Es ist überarbeitet worden. Es bietet sogar einen Vollbildmodus an und verschiedene andere Sachen. Aber es gibt auch Dinge, da muss man sich überlegen, wie denn das nun gemeint ist. Und das ist eigentlich der Punkt, da wolltest du etwas dazu sagen, Wolfgang.
Wie es gemeint ist? Also
ja, diese Update-Geschichte.
Ja, also ich habe hier bei mir 8.1 laufen und ich habe ja ein Handy von Nokia und oder Microsoft, wie man will. Dieses Handy hat auch 8.1 laufen und ich habe ja nun gelesen, das Update wird erstmal für ein Jahr kostenlos geliefert. Also die wollen ganz schnell, dass die Leute das 8er und das 7er verlassen, um auf das 10 zu gehen. Ob das gelingt, weiß ich natürlich nicht. Und und ob das Update mir ein USB-Port, was ja bei Android und so weiter schon üblich ist, in mein Handy reinbringt, also ein aktiver USB-Port, wo ich Daten einlesen kann über den Mini, Mikro, das ist ein Mikro, ist es, ne? Mikro-USB-Port, der da drin ist. Finde ich schon schwach, dass die reden immer davon und ein Update kommt und ein Update kommt und es kommt aber kein Update. Genauso wie das 8.1er Update. Da habe ich auch lange drauf gewartet. Da habe ich dann immer gelesen, ja, in Sumatra oder was weiß ich, da gibt's das schon und Dingsbums gibt das schon, aber in Germany gab's das noch nicht. Und dann plötzlich kam es und Gott, ob das so viel nun da neu gebracht hat, kann ich gar nicht so sagen in der Bedienung. Also ich freue mich über mein Windows-Handy und gucke immer so und sehe, dass doch da die Liebe zu ein bisschen schwächer geworden ist, weil natürlich auch die vielen, vielen guten Apps, die man bei Android findet und bei iOS findet, da wartet man schon länger drauf und ich wollte auch anfangen, da selbst zu schreiben drin und so weiter. Und dann hat man mir 14 Gigabyte, habe den Computer laufen lassen, morgens war zufälligerweise alles da, 14 Gigabyte an Windows, an Visual Studio geliefert, mit Videos und allem drum und dran. Und da bin ich jetzt am gucken, ob ich da überhaupt mit zurande komme, ob ich diese Apps überhaupt selbst schreiben kann, denn ich habe lange nichts mehr programmiert. Hatte eigentlich auch damit abgeschlossen, aber so die Lust kommt wieder. Ja. Hm.
Ja, eine Sache sollte man vielleicht noch wissen. Es gibt eine Spracherkennung jetzt, die standardmäßig auch wohl aktiviert ist, und zwar nennt die sich Cortana. Diese Cortana ist im Windows 10 System fest drin. Und die muss gar nicht irgendwie durch eine Taste oder sowas auf Aufmerksamkeit hingewiesen werden, sondern die hört immer mit. Und wenn man die dann aktiviert, einfach durch Sprachbefehl, hey Cortana, dann fängt man einen Dialog mit diesem Teil an. Das heißt also, die hört immer alles. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass es ein Cloud-basiertes System ist. Das heißt, Cortana greift auf eine Cloud-Infrastruktur zu, natürlich über das Internet, wie auch immer und sonst. Das heißt, dass alles, was bei mir vor meinem Rechner mit aktivierter Spracherkennung, man kann sie auch deaktivieren, dann ist es nur noch eine reine Suchmaschine, die auf Bing aufsetzt, dass alles das quasi in die Cloud geschickt wird und dort analysiert wird, um zu gucken, will jetzt jemand was von mir, vom Rechner, soll ich Befehle ausführen oder was auch immer. Das finde ich mehr als bedenklich, wenn man also dann einen Rechner hat, der alles, was in dem Raum gesprochen wird, tatsächlich irgendwo in eine Cloud überträgt, vollkommen unkontrolliert, dort wird es ausgewertet. Wer dort sitzt und mithört oder sich Kopien machen lässt, das bleibt der Fantasie unseres geschätzten Zuhörers überlassen.
Ja, also Cortana gibt's noch nicht auf Deutsch.
Nee, noch nicht.
Cortana gibt's auf Englisch schon lange und es wurde eigentlich mit 8.1 mit dem Update sollte auch Cortana mitkommen. Aber du musst dann umstellen auf Englisch und musst den ganzen Computer auf Englisch laufen lassen. Das ist auch nicht gerade so witzig. Und Cortana soll also jetzt irgendwann in Deutschland auch kommen. Vielleicht ist es schon da, das weiß man nicht so genau. Und ich muss mal wieder Updates suchen gehen. Und auf jeden Fall soll es mit 10 kommen. Und das, ich meine, ungewöhnlich ist das ja nicht. Es ist schon eine Verspätung gegenüber dem iOS. Denn ich hatte ja das iPhone und da hatte ich Siri drin. Und mit Siri konnte ich immerhin schon E-Mails per Stimme schreiben. Nur das Abfragen von irgendwelchen Geheimnissen dürfte Apple damals auch schon mitgemacht haben. Denn das ist ja fürchterlich, was da alles passiert mit puncto Apple, mit puncto Windows. Also wenn ich die Ortung ausschalte bei meinem Windows-Handy, dann macht er fast gar nichts mehr. Und da kann ich fast gar nichts mehr machen, weil die Ortung nicht eingeschaltet ist. Das geht ja wahrscheinlich alles nach Redmond. Und ja, da muss man sich entscheiden. Bleibe ich alleine oder will ich irgendwelche Pizzas essen und möchte wissen, natürlich, wenn ich in Köln bin, wo es in Köln Pizzen gibt und nicht irgendwo in München oder sowas. Dafür brauchen die ja nun auch, zumindest sagt man, die Angabe, wo ich mich selbst befinde. Und naja, Cortana ist ein Nachläufer auf jeden Fall um 2 Jahre sowas. Und wie dick das ist nachher bei unserem Handy, weiß ich auch noch nicht. Und ich habe auf jeden Fall danach gesucht und ich wollte nicht das englische Cortana aufspielen, weil das hätte mir nicht gefallen, dass meine eigentlich deutschlastigen Sachen dann alle englischlastig gewesen wären. Naja, warten wir ab, was da kommt.
So, Themenwechsel. Jetzt geht es um den steifen Hals von Heinz Schmitz, beziehungsweise über das, was es verursacht. Aber hören Sie einfach mal rein.
Es war kurz vor Jahreswechsel, da ging es durch die Presse. Die intensive Nutzung von Smartphones kann Haltungsschäden verursachen. Ärzte prägen dafür schon den Begriff Head Down Generation. Das Phänomen ist jederzeit überall zu beobachten. Statt aufrecht durch die Welt zu gehen und die Umwelt wahrzunehmen, blicken viele mit gesenktem Kopf nur noch auf die kleinen Bildschirme in ihrer Hand. Mit den Stöpseln im Ohr sind sie dann von der Umwelt vollkommen isoliert. Das ist aber nur eine Gefahr, die von Smartphones ausgeht. Die virtuelle Welt ist voller Gefahren für diese mobilen Begleiter, die auch den Anwender schädigen können. Aber mal von vorne. Es ist 25 Jahre her, dass der private Mobilfunk in den Alltag einzog. Damals im grauen Zeitalter der Kommunikation war es schier unvorstellbar, dass die mobilen Telefone dem Nutzer Schaden zufügen könnten. Okay, es gab und gibt die Diskussion über die Schädlichkeit der elektromagnetischen AF-Felder beim Funkbetrieb, aber Haltungsschäden oder gar Datensicherheitsrisiken, das war einfach undenkbar. Heute sieht die Situation vollkommen anders aus. Sicherheitsexperten von Sophos haben mal einen Ausblick zusammengestellt, was an Bedrohungen 2015 auf die Smartphone-User zukommt. In der Vergangenheit war es vor allen Dingen Microsoft Windows, das die erste Wahl der kriminellen Softwareautoren war. Das Betriebssystem war auf nahezu jedem Desktop-Rechner installiert und jeder konnte darauf seine Software installieren. Ein gefundenes Fressen für die Schaffer von Viren, Würmer und Trojanern. Besonders das inzwischen ausgemusterte Windows XP sorgte immer wieder für spektakuläre Negativschlagzeilen. In Windows 7 und 8 und in der kommenden Version 10 hat Microsoft allerdings deutlich nachgerüstet. Nutzbare Sicherheitslücken werden in der Regel nur noch von Spezialisten entdeckt, was es weniger attraktiv für Angriffe macht. Die Apple-Welt ist da kleiner und geschlossener. Schädlinge sind nicht so weit verbreitet. Diese Welt wird es in letzter Zeit interessanter, weil die Beliebtheit der Geräte steigt und damit auch die Attraktivität für Kriminelle. Jetzt ist aber die Zeit der mobilen Geräte gekommen. Vor allen Dingen Googles Android läuft Windows den Rang ab. Smartphones und Tablets vermehren sich explosionsartig. Schon in 2014 sahen Experten eine große prozentuale Steigerung von neuer Malware gegenüber Windows. Es ist zu befürchten, dass sich dieser Trend 2015 fortsetzt. Die Smartphones haben eine Reihe von weiteren Vorteilen, wenn es darum geht, Sicherheitslücken auszunutzen und Daten zu beschaffen. Die Kriminellen freuen sich über die Always-On-Mentalität. Telefon und Co. sind eigentlich immer an und mit dem Internet verbunden. Zudem haben sie eine hohe Datendichte. Über die mobilen Begleiter laufen E-Mail, Chats, Twitter, Facebook, Dokumente, Internetkonten, assoziierte Kreditkarten und so weiter und so weiter. Allerdings ist die Firmware oft veraltet und viele haben keinerlei Sicherheitssoftware installiert. Das freut die Hacker. Da in der Regel die meisten Menschen den Weg des geringsten Widerstands gehen, Cyberkriminelle eingeschlossen, werden einfache Angriffe bevorzugt, ohne gravierend auf Technik zu setzen. Wieder in Mode gekommen ist zum Beispiel Social Engineering, das Hacking auf zwischenmenschlicher Ebene. Zielgruppen dafür sind nicht nur die Digital Natives, die ja 3/4 ihres wachen Lebens online verbringen. Ende letzten Jahres tauchten mit Shellshock und Heartbleed zwei Schädlingstypen auf, die selbst die Experten überraschten. Was 15 Jahre unentdeckt geblieben ist, hat sicherlich auch noch ein paar Brüder und Schwestern. Die Sicherheitsfachleute gehen davon aus, dass die eher technikverliebten Hacker noch weitere Überraschungen in dieser Größenordnung in der Schublade haben. Außerdem kommen mobile Zahlsysteme wie zum Beispiel Apple Pay den Hackern entgegen und werden in den nächsten 2 bis 3 Jahren klassischen Kreditkarten- und Scheckbetrug ergänzen. Momentan gibt es doch noch keine nennenswerten Sicherheitslücken. Aber das Jahr 2015 hat 365 Tage voller Möglichkeiten, die bestimmt nicht nur Nackenschmerzen bereiten werden.
Jetzt noch ganz kurz, die DARPA hat einen Roboter entwickelt, der nicht mehr am Kabel hängt, der eine Stunde lang frei durch die Gegend marschieren kann, natürlich von außen gesteuert wird. Aber es ist der erste Schritt. Das Teil ist 1,88 Meter hoch, wiegt 157 Kilo. Aber es ist der erste Schritt zu autarken Systemen, wenn die irgendwann mal auch noch die 4 Rechner, die ihn steuern, implementiert haben, dann könnten wir Maschinenmenschen wirklich rumlaufen sehen. Vielleicht gleichzeitig mit den selbstfahrenden Autos. Also, das kommt. Noch eine kurze Meldung. Google plant eigene Mobilfunktarife, zuerst mal in den USA. Die wollen also wirklich niedrig Preise in den Markt drücken, später auch in Europa. Man kann gespannt sein, worum es dabei geht. Und dann hat sich Google auch an einem Raumfahrtunternehmen beteiligt mit 1 Milliarde US-Dollar. Da geht es darum, Satelliten auszusetzen, mit denen man weltweit ins Internet kann. Natürlich nur, wenn man Google-Dienste nutzt und wenn Google alles über einen selbst weiß. Aber das kennen wir ja schon. So, da sind wir am Schluss. Herr Back, weißt du noch, was wir am Schluss immer sagen? Die Leute sollen erst in den Shop gucken.
Daumen hoch.
Ja, in Daumen den Shop hoch, gucken, eventuell was kaufen.
In den
kaufen,
Shop gucken, ja, genau.
Und dann
genau,
immer ein Bit übrig behalten.
Genau, das tun wir. Ne?
Genau, dann tun wir das und tschüss.
Ja.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.